Mein Lieblingstext ist ein Lieblingsthema. Vergebung. Ich habe trotzdem natürlich zwei Zeilen ausgewählt. Die eine stammt aus dem 31. Psalm und es lohnt sich, den nachzulesen. Da gibt es nur diesen einen Satz in der Mitte, der gesagt wird in einem Psalm eines Menschen voller Bedrängnis: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und der andere Vers stammt aus dem 1. Johannesbrief: Wenn dein Herz dich verdammt, dann ist Gott größer als dein Herz. Und in die Klammer zwischen diese beiden Verse möchte ich die Predigt über Vergebung stellen. Denn Vergebung, das ist das Prinzip oder das Geschenk, das Instrument, was eigentlich? Da kommen wir später zu. Auf jeden Fall für mich der überzeugendste Grund zu glauben. So richtig aufgegangen ist mir das 1989. Und da hat es mich wirklich geflasht und es ist heute meine Lebensgrundlage. Ich durfte in einer Klinik für psychosomatische Erkrankungen und Essstörungen, Anfang 20 war ich damals, 2 Monate verbringen. Und ich habe da erlebt, wie viel Energie und Kraft und Mühe in das Verarbeiten von negativen, krankmachenden Erfahrungen, Erlebnissen und Schuldgefühlen geht, damit Menschen wieder gesund werden können. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so klar wahrgenommen habe, dass es überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit ist, etwas wie Vergebung zu kennen. Ich bin Pastorentochter und ich bin aufgewachsen mit der frohen Botschaft und mit solchen Sätzen wie: Ich habe dich erlöst. Und in dieser Zeit in der Klinik habe ich festgestellt, dass Vergeben und Vergeben bekommen etwas ist, was nicht jeder kennt. Ich habe es damals noch wie so eine Art Instrument oder Prinzip erlebt, mit dem es mir besser gehen kann. Und ich habe mich gefragt, wieso nicht eigentlich alle Menschen sich diese Technik aneignen, diese Vergebungstechnik, weil das wäre ja eigentlich total praktisch. Ich habe mich auch gefragt, wieso ist die heilende Wirkung von Vergebung nicht erforscht und die Praxis nicht überall gang und gäbe, oder um es kurz zu sagen, wieso gibt es Vergebung nicht auf Rezept? Man muss dazu sagen, dass in solchen psychosomatischen Kliniken auch Yoga angeboten wird und verschiedene andere Dinge. Das wurde nicht angeboten. Wir hatten viele Therapieangebote, Vergebung gehörte nicht dazu. Und ich erlebte mich allein mit der Möglichkeit, die Psalmen zu beten, so viel leichter und freier als meine Mitpatientinnen. Da hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, hier gibt es irgendwas Besonderes und das ist kein Allgemeingut. Das Leben ist kein Ponyhof. Das gilt für uns alle. Es muss nicht unbedingt gleich eine bedrohliche Essstörung oder eine Autoimmunkrankheit wie bei mir sein. Aber wir alle kennen Situationen, in denen Dinge, die an uns getan werden, uns so bedrücken oder verletzen, dass wir davon krank werden. Wir kennen Ungerechtigkeit und es kann uns bedrücken. Wir kennen nicht beachtet werden oder zu Unrecht kritisiert werden. Wir kennen das, wenn uns jemand so auf dem Kieker hat und das an uns nagt und unser Selbstbewusstsein untergräbt. Und wir kennen auch alle unsere ganz persönlichen ersten und spontanen Reaktionen darauf und auch die dann nach längerer Zeit. Wut, Ärger, im besten Falle, aber vielleicht auch Rückzug, Angriff. Und die Aggression wächst, es werden Hormone ausgeschüttet, die uns nicht gut tun. Erstarren. Es kann passieren, dass wir in Gedanken nur noch um dieses erfahrene Leid oder die Ungerechtigkeit kreisen. Und dass uns bei jedem Gedanken an diese Person oder immer, wenn wir sie sehen, der Kamm schwillt, sagen wir, oder die Brust eng wird. Oder obwohl wir eigentlich relativ eloquent sind, auf einmal wir kein Wort mehr rausbringen. Dass wir verunsichert werden. Ich könnte das noch weiterführen, aber ihr alle wisst, wovon ich spreche. Was alle diese Situationen und unsere Reaktionen, unser Empfinden gemeinsam haben, ist, dass es uns kleiner macht. Es macht uns schwerer. Es verändert auch unsere körperliche Haltung. Ne? Wir verändern unseren Blick. Wir gucken nur noch auf das, so ganz verengt, was negativ ist. Unsere Sicht wird verkürzt. Wir können nicht mehr da weit raus und nach vorne gucken. Wir sind weniger frei. Da ist dieser eine nervige Typ. Und wir können einfach nicht über seine ewigen Sticheleien hinweghören. Im Gegenteil, wir lauern schon auf den nächsten Spruch. Und wir sind wie hypnotisiert von dem, was uns angreift. Wir sitzen vor dem Schlechten wie das Kaninchen vor der Schlange. Und bei den meisten Menschen führt das zu körperlichen Beschwerden. Andere werden einfach nur dunkler, aggressiver, grenzen sich ab. Und wenn man dann in einer solchen Situation hingeht und sagt, ach, vergib doch einfach, dann klingt das wie eine Farce. Und dann fühlen sich Menschen auch nicht ernst genommen. Denn so einfach ist das nicht. Die Verletzung tut ja weh. Und das Verhalten des anderen regt uns auf. Und der Schaden ist auch da. Soll das einfach vergessen werden? Soll ich da jetzt einfach drüber hinweggehen? Es geht nicht so einfach, weil Vergeben eben nicht so eine Art Löschtaste ist, die wir drücken könnten. Es geht nicht so einfach, weil Vergeben nicht so ein Akt ist, eine Methode oder, wie ich am Anfang gesagt habe, eine Technik, sondern vielmehr ist es eine Haltung. Wir reden hier von einem Begriff, der, und so steht es, was ich sehr schön finde in Wikipedia, immer den Resonanzraum des Religiösen mitklingen lässt. Das ist deswegen so schön, dass es da steht, weil es handelt sich bei Vergebung nicht zuallererst um etwas, was menschlich ist. Vergeben und vergeben können gehört nicht zu den Eigenschaften, die wir meinen, wenn wir davon reden, dass wir alle nur Menschen sind. Das müssen wir uns klar machen, denn manchmal gehen wir so, weil sich dieses Wort in unserem Sprachgebrauch so nivelliert hat mit Verzeihen, Versöhnen und so weiter, damit so um, als sei das irgendwie was, was jeder kann, was uns zur Verfügung steht, wo man sich einfach mal nur so einen kleinen Ruck geben müsste. Aber Vergebung ist nichts Menschliches, sondern es ist im christlichen Sinne zuallererst etwas Göttliches. Vergebung erfahren wir von Gott. Und das ist die Voraussetzung für uns, selbst auch vergeben zu können. Vergebung kommt nicht einfach aus uns selbst heraus. Wir können und müssen nicht selbst den Anfang machen. Sondern Gott hat den Anfang gemacht. Und das war ein absoluter Paradigmenwechsel. Es war ein Paradigmenwechsel, wenn wir das Alte und das Neue Testament lesen. Aber es ist auch immer noch im Leben jedes Einzelnen ein Paradigmenwechsel, weil es uns zu unserem menschlichen Vermögen eine göttliche Kraft hinzugibt. Und es ist auch ein absoluter Paradigmenwechsel für unsere Gesellschaft. Und dazu muss man einen kleinen Schlenker machen, denn Vergebung im christlichen Sinne meint ja nicht, ich vergebe dir, dass ich mich manchmal über dich ärgere. Sondern Vergebung im christlichen Sinne meint Vergebung unserer Sünden. Und Sünde, das ist ja so eine Sache. Das ist so ein echt verkommenes Wort.
Auf der einen Seite ist es überkommen, es ist groß, es ist schwer. Es ist auch irgendwie falsch, so ein Wort, das man nicht so gerne sagt, wenn man so bei seinen Arbeitskollegen redet, dann redet man nicht so gern darüber, ja, da steht dir vielleicht auch deine Sünde im Weg. Es ist jetzt nicht so ganz allgemeinsprachlich. Einerseits, andererseits haben wir ein total verniedlichtes Bild von der Sünde. Ne? Da reden wir davon, dass die kleinen Sünden straft der liebe Gott sofort. Und gleich, wenn wir nachher schön ins Café gehen, dann werden wir auch dort sündigen, indem wir einen leckeren Kuchen essen. Irgendwie haben wir es geschafft, aus Sünde etwas zu machen, was mit Kalorien zusammenhängt. Wir brauchen ein anderes Verständnis von Sünde, damit wir Vergebung verstehen können. Das wäre nochmal eine ganze andere Predigt, deswegen mache ich das jetzt im Schnellverfahren. Sünde ist das, was uns Menschen die Freiheit nimmt, uns selbst, unsere Nächsten und Gott zu lieben. Gibt noch einen Wiederholungssatz, weil nur was man wiederholt hat, kann man sich merken. Ne? Sünde ist das, was im Ergebnis zur Zerstörung von Beziehungen führt, die unser Leben eigentlich reich machen sollen. Da gibt es auch Namen für, wir können sie benennen, Gier, Neid, Hochmut, Trägheit, unwahrhaftig und alles, was sich unter diese Überbegriffe stellen lässt. Aber viel schöner und viel plastischer ist das, wie Luther es beschrieben hat. Luther beschreibt Sünde nämlich sehr schön als Verkrümmung des Menschen in sich selbst. Und wenn ihr euch jetzt erinnert, dass ich vorhin gesagt habe, Vergebung ist eine Haltung, dann sind wir jetzt hier beim Kernthema gelandet. Bei Sünde können wir nämlich einfach von einer oder von mehreren Fehlhaltungen sprechen. Nicht das, was wir im Kopf haben. Ne? Wir denken sofort an Fehlverhalten, also das eine Fehlverhalten. Aber das ist es nicht. Wenn wir Sünde verstehen als eine Fehlhaltung, die uns daran hindert, unsere reichmachenden Beziehungen zu pflegen, dann bekommt auch Vergebung eine ganz neue Dimension. Wir Menschen haben es einfach nicht hingekriegt, dass wir nicht immer wieder in diese Fehlhaltungen kommen. Wir haben es nicht hingekriegt, in diesen Fehlhaltungen nicht zu verharren. Und wir lösen damit Ketten von Verletzungen und Trennungen aus. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Wir schaffen das nicht aus eigener Korrektheit und wir werden immer wieder schuldig an anderen. Wir sind immer wieder vergesslich, neidisch, manchmal auch unwahrhaftig, vielleicht auch gierig. Deshalb hat Gott irgendwann gedacht, so geht das nicht weiter. Da braucht es noch eine andere Fähigkeit. Und vielleicht braucht es auch jemanden, der unser Schuldigwerden für immer tilgt. Und hat mit Jesu Tod am Kreuz und seiner Auferstehung uns Menschen ein Angebot gemacht, dass wir unsere Schuld loswerden können, weil ein anderer für uns eintritt und diese Schuld übernimmt. Damit wir frei sein können und uns aufrichten können aus unseren Fehlhaltungen, weil uns hier eine Last abgenommen wird, ne? Können wir uns wieder richtig aufrichten, wie wir es gerade gesungen haben in dem Lied, weil die Schuld nicht mehr auf uns lastet. Dieses Aufrichten, das klingt auch in der Zeile des Psalms 31 durch. Das Aufrichten aus der Fehlhaltung. Du, sagt der Psalmbeter zu Gott, stellst meine Füße auf weiten Raum. Da ist nichts mehr, was mich einengt. Nichts, was ich Schlimmes getan habe. Nichts aus meiner Vergangenheit. Da ist nichts, was mich in eine verkrümmte Haltung zwingt. Und da ist nichts, was meinen Blick einengt, meinen Fokus auf das immer Negative lenkt, wenn ich mich über den anderen ärgere. Weil Gott uns vergibt, weil Gott uns vergibt, sind wir befreit, erleichtert und erlöst. Vergebung ist also nicht ein Reset-Knopf zum Löschen eines Fehlverhaltens, sondern Vergebung ist eher wie ein Raum, in den Gott uns einlädt. Dieser weite Raum, in dem wir uns aufrichten können, wo mein Blick nach vorne geht, nicht nach unten. Und wo ich, weil mein Blick nach vorne geht, über das hinwegsehen kann, nach vorne hinwegsehen kann, über das, was mich verletzt, aufregt und belastet. Denn Vergebung, dieser Raum, diese Haltung hat zwei Teile. Mir wird vergeben und deshalb kann ich vergeben. So beten wir es nachher im Vaterunser, in genau diesen zwei Teilen. Und für unser Heilwerden ist der zweite Teil sehr essentiell. Da geht es um unser Seelenheil. Nur wenn auch ich loslasse, was andere mir schulden, erlebe ich die Freiheit, die in der Vergebung liegt, wird mein Blick wieder weit und mein Herz leicht. Auch gegenüber den anderen ist es nicht ein Reset-Knopf, sondern es ist eine Haltung. Das können wir sehr leicht in der Bibel ableiten, wenn wir uns die Antwort auf die Frage angucken, wie oft wir denn vergeben sollen. 7 mal 70. Das ist 490. Ich habe es schon ein paar Mal ausgerechnet. Mindestens 2-mal wegen Menschen, die mich an den Rand meiner Vergebensfähigkeit gebracht haben. Ich bin ganz gut in Zahlen und da habe ich gedacht, ich zähle mal durch und gucke mir das mal an, ob ich jetzt nicht langsam mal diese 490 Mal erreicht habe. Und irgendwann muss auch mal Schluss sein, steht ja in der Bibel, ne? Nun habe ich aber eine ganze Menge schlauer theologischer Bücher zu Hause stehen und habe deswegen herausfinden können, dass die 7 in der Bibel für Vollkommenheit steht. Und dass deswegen wahrscheinlich es angemessen wäre, 7 mal 70 Mal nicht als 490 Mal im mathematischen Sinne zu interpretieren, sondern eher als eine Umschreibung von unendlich mal. Das ist ganz schön schwer. Wir Menschen sind ja manchmal schwer davon abzubringen, auf genau das zu gucken, was uns stört. Ich denke da mal gerne an einen Snowboarder oder eine Snowboarderin, ich bin selber Snowboarderin, der an einem weißen, pudrigen Schneehang steht und den herunterfahren möchte. Es gibt keine Hindernisse, ein weißes Feld. Die Neigung ist genau richtig. Man könnte da so durchfahren. Ein Baum steht in der Mitte. Und wenn man Snowboarden lernt, ist das Erste, was einem gesagt wird, du musst da hingucken, wo du hinfahren willst, denn dein Körper richtet sich genau auf das aus, wohin du guckst. Und da denkt man relativ schnell, das schnalle ich ja, ist relativ einfach, ne? Ich will da hin, gucke ich da hin, fahre ich da hin, funktioniert auch sehr schnell. Der Snowboarder steht am weißen Hang. Kein Hindernis, bis auf eine kleine Tanne. Der Mensch im Snowboarder guckt auf die Tanne. Und obwohl es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, auf die Tanne zuzufahren, fährt er auf die Tanne zu. Und um kurz vorher einen Zusammenstoß mit der Tanne zu vermeiden, macht er noch einen unglücklichen Haken und fliegt hin und landet in einem tiefen Schnee, aus dem er sich sehr, sehr mühsam herausarbeiten muss, mit viel Schnee im Nacken, viel Zeitverlust. Wer es schon mal erlebt hat, weiß, dass es absolut super unangenehm ist. Ungefähr so geht es uns, glaube ich, sehr oft mit dem weißen, weiten Raum, auf den Gott uns gestellt hat und unsere Erinnerungen an das, was da irgendwie doch noch von hinten an uns nagt. Ich erlebe so viele Menschen, die den Raum, in den uns Jesus eingeladen hat, nicht betreten, die auf das weiße Feld sehen, die nicht auf das weiße Feld sehen, sondern auf die eine kleine Tanne, bei anderen und bei sich selbst. Aber das war zum Glück von Beginn an so. Deswegen finden wir im Johannesbrief diese Zeile. Wenn dein Herz dich verdammt, dann ist Gott größer als dein Herz. Und er sagt nicht zu dir, hättest du mal woanders hingeguckt. Erinnern wir uns an Petrus. Petrus steht da. Und es ist ihm vorhergesagt worden. Und er hat es nicht geglaubt. Aber nun hat er es 3-mal getan. Er hat ihn verleugnet, er hat ihn verraten, er hat ihn verlassen. Wie geht Jesus damit um? Nicht wie wir. Er sagt nicht, habe ich dir ja gleich gesagt. Ne? Das ist das, was wir gerne sagen, wenn wir vorher gewarnt haben. Jesus sagt nicht, habe ich dir ja gleich gesagt. Er sagt nicht, du bist ein Verleugner, ein Schwächling, sondern er fragt nur die alles entscheidende Frage, liebst du mich? Dreimal. Und dann stellt er Petrus Füße auf weiten Raum mit dem Auftrag, weide meine Lämmer, tu etwas für mich. Ich vertraue dir meine ganze Kirche an, mein Werk. Ich habe dir längst vergeben. Ich habe deine Schuld getilgt. Ich mache dich wieder groß. Ich richte dich auf. Ich helfe dir aus deiner Kleinheit heraus. Und so wie er es zu Petrus gesagt hat, sagt er es zu uns allen. Aber wir sind so oft nicht auf dieser Seite, dort, wo wir bereit sind, uns ganz in die Hände der Gnade Gottes zu begeben. Und deshalb möchte ich euch noch kurz von einer Postkarte erzählen, die ich einmal gekauft habe. Da war ein kleiner Junge mit einem Fahrrad drauf und der folgende Text. Früher betete ich für ein Fahrrad, bis ich merkte, dass Gott so nicht funktioniert. Also habe ich eins geklaut und bat ihn um Vergebung. Dieses Hoho-Lachen, mit dem habe ich gerechnet, denn ich bin sicher, die meisten unter uns denken, dass das Quatsch ist, vielleicht sogar blasphemisch, sowas hier vorne vorzulesen. Völlig falsch verstandenes Evangelium, nicht wahr? Wirklich? Wird hier nicht irgendwie in überzogener Weise doch auch ein bisschen ein Verständnis von Gott transportiert, das wir alle bitter nötig haben? Ein Vertrauen auf Gott? Denken wir an Petrus. Jesus lädt uns ein in diesen weiten Raum. Und wir dürfen in diesen Raum eintreten, in dem alle menschliche Schwere in göttliche Leichtigkeit gewandelt wird. Wir dürfen in diesen Raum eintreten und unsere gekrümmte Haltung in eine aufrechte Haltung verwandeln lassen. Und wir dürfen unseren Blick aufheben über das Negative hinweg nach vorne. Und die Tür von diesem Raum, die ist immer offen. Das ist Vergebung. Und mein Mann hat mich gefragt, was ist deine eine Botschaft? Dass Vergebung das Allertollste ist, was uns zuteil geworden ist. Eine Haltung, in die wir reintreten können und einen Raum, in dem wir leben können. Und es ist unsere Entscheidung, in diesem Raum zu leben. Und ich wünsche es den beiden Kindern, die gleich gesegnet werden, dass sie irgendwann genauso dankbar dafür sind, wie ich es damals im Krankenhaus war, dass sie so früh etwas kennengelernt haben, was in unserer Welt nicht selbstverständlich ist. Amen.